Der schmale, fensterlose und rundum vertäfelte Raum maß nicht mehr als 5 Quadratmeter. Von einer mattgläsernen Hängelampe erleuchtet, erinnerte er an eine riesige Zigarrenbüchse oder an einen Fahrstuhl. Auf einem runden Tischchen thronte ein Grammophon, das er vor jeder Therapiestunde neu aufzog. In den Wandregalen ringsum archivierte Simon seine Aufzeichnungen. 100 besprochene Platten, die sämtliche Geheimnisse seiner Kundschaft bargen. Jahrelanges Zuhören, Zuwenden, Erpressen. Er griff nach der neuen Acetatscheibe und schob sie in eine Papierhülle, die er mit Patientinnennamen, Tag und Uhrzeit der Therapiestunde beschriftete. Dann räumte er die Schallplatte an ihren korrekten Platz und trat etwas zurück, um seine Schätze zu bewundern. 3 hohe Wände dicht gedrängter, gut sortierter Träume. Träume waren Simons Leidenschaft. Er hatte seine Doktorarbeit über einen biologischen Zugang zum Schlaf geschrieben und war dann in die Psychoanalyse eingestiegen. Er hatte alle Bücher zum Thema gelesen. Damals hatten die Nazis sie noch nicht verbrannt. Später, 1934, war er nach Paris gereist, um die Koryphäen der Traumforschung zu treffen. Simon war fasziniert von der Komplexität der Träume, ihrem Einfallsreichtum, ihrer Gestaltungsmacht. Davon, was einem dieses Wirrwarr über einen selbst und die Welt erzählte. Er hatte seine eigene Theorie. Von Zensur und Ängsten befreit, konnte das Gehirn die Welt nachts so wahrnehmen, wie sie wirklich war, und erstaunliche Klarheit schaffen. Insofern waren Träume hellseherisch. Sie durchdrangen den dünnen Schutzschild der Träumenden und sahen immer das Schlimmste kommen. Vielleicht würde Ilse Feldmann mit einer Kugel im Genick in einem selbstgeschaufelten Grab enden. Wer wusste das schon? In den ersten Jahren des Nationalsozialismus hatte Krauss sich getraut, einige wissenschaftliche Artikel zum Thema zu veröffentlichen. Damals war er sogar Mitglied des Göring-Instituts gewesen, eines Schlupfwinkels für Psychiater, die weder Juden noch Freudianer waren. Dann hatte er sich zurückgezogen, sich angesichts der braunen Welle bedeckt gehalten. Inzwischen behandelte er nur noch ängstliche Frauen, deren Träume starke Aversionen gegen Hitler, also fehlende Vaterlandsliebe, erkennen ließen. Die Ironie der Geschichte: das Reich bemühte sich stets herauszufinden, was seinen Bürgern durch den Kopf ging und deren Psyche zu beeinflussen. Doch die Geheimnisse der Frauen und indirekt oft auch ihrer Männer bewahrte Simon hier in seiner Praxis unweit der Staatsbibliothek. Hahaha, noch etwas, was Hitler nicht kriegen würde. Mit den Jahren hatte er seine Theorie weiterentwickelt. Für Freud hatten Träume einen sexuellen Hintergrund. Krauss war anderer Meinung. Der geniale Analytiker Otto Groß, der obdachlos geworden war und sich 1920 zu Tode gehungert hatte, hatte einst gesagt: Wenn Freud überall nur Sex sieht, vögelt er einfach nicht genug. Träume waren politisch. Sie handelten von zwischenmenschlichen Beziehungen, von Macht und Unterdrückung. In den meisten Simons eigener Träume ging es genau darum, um frühere Demütigungen, weiß Gott, wie viele es gegeben hatte, bis zum Überdruss wiederholt in Gestalt von absurden, symbolischen Geschichten. Indem er die alten Kränkungen noch einmal durchlebte, litt er jede Nacht Höllenqualen, aber das war der Preis für sein seelisches Gleichgewicht. Die Wunde musste gesäubert werden, die Beleidigungen, die ihn noch immer erstickten, im Schlaf ausgespuckt werden. Im Grunde war Simon nichts weiter als ein Revanchist. Er konnte noch so brillant, so leidenschaftlich, ja so aufopferungsvoll gegenüber seinen Patientinnen und als Traumforscher sein, es änderte nichts daran, dass er ein zynischer, verbitterter Mensch war, der anderen übel mitspielte. Der Beweis? Während er mit seinem Arzthonorar ein mehr als angenehmes Leben führte und fröhlich vom Nazisystem profitierte, denn er residierte in einer luxuriösen Wohnung, die einer jüdischen Familie gehört hatte, erpresste er seine Patientinnen. Apropos, da fiel ihm sein Termin um 17 Uhr mit Greta Fielitz ein. Nur nicht zu spät kommen. Pünktlichkeit ist des Erpressers erste Anstandsregel.
Sie hörten »Die marmornen Träume« von Jean-Christophe Granger, aus dem Französischen von Ina Böhme, gelesen von Julian Mehne, ein Hörbuch des Argon Verlags.